Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir Sie heute am 10. Dezember 2021 informieren wollen. Neuer Kanzler, neue Minister, neue Staatssekretäre. Wer steuert künftig Deutschlands Wirtschaft? Ich bin Sven Clausen und freue mich, dass Sie heute dabei sind.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir stehen Ihnen als leistungsfähiger Finanzexperte zur Seite, suchen gemeinsam mit Ihnen nach neuen Chancen und bieten im Verbund mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen. Dabei agieren wir genossenschaftlich, partnerschaftlich und leistungsstark. Mehr unter dzbank.de.
Martin, bevor wir richtig einsteigen, ist es überhaupt treffend, mit dem Titel unseres heutigen Podcasts den Eindruck zu vermitteln, in Deutschland werde Wirtschaft künftig von der Politik gemacht?
Naja, ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Erinnert sich noch jemand an den FDP-Politiker Günther Rexroth, der in der letzten Kohl-Regierung Wirtschaftsminister war?
So halb.
Dessen Leitspruch jedenfalls war, Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht. Das war schon damals nicht ganz richtig, aber wer sich die ambitionierten 177 Seiten Koalitionsvertrag durchliest, der sieht, dass der Anspruch inzwischen völlig anderer ist. Die Politik setzt der Wirtschaft nicht nur die Rahmenbedingungen, das war ja schon immer so, sie gibt ja auch das Ziel vor, Klimaschutz. Kurz gesagt, ja, wir liegen mit dem Thema richtig, Sven.
Okay, gut. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es schon vernommen. Martin Noé ist heute mit von der Partie, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und ich freue mich, dass sich auch Katharina Slocik heute Morgen die Zeit genommen hat. Sie hat sich in den vergangenen Monaten immer mal wieder intensiv mit dem Bundesfinanzministerium auseinandersetzen müssen. Guten Morgen, Katharina.
Ja, guten Morgen, Sven. Ja, es gab zuletzt ja auch deutlich mehr Gründe als vielleicht sonst, sich mit dem Bundesfinanzministerium zu beschäftigen, allen voran Wirecard. Da hat ja die Finanzaufsicht BaFin, die dem Bundesfinanzministerium unterstellt ist, sich bis auf die Knochen blamiert, sehr spät eingegriffen. Das Bundesfinanzministerium ließ das laufen, hat dann aber später relativ schnell agiert, als es darum ging, die BaFin zu reformieren, damit sich ein solches Desaster nicht wiederholt.
Exakt, und damals hieß der Finanzminister Olaf Scholz, aber schauen wir aufs Hier und demnächst. Martin, unsere Frage lautet, wer steuert künftig die deutsche Wirtschaft? Da ist die naheliegende Antwort das Wirtschaftsministerium. Wird das so sein?
Es ist naheliegend, ja, wie du sagst, aber nicht unbedingt richtig. Unter dem Vorgänger von Robert Habeck, also Peter Altmaier, CDU, ja, nicht so lange her, dass er noch Wirtschaftsminister war, war das jedenfalls nicht der Fall. Altmaier hat viel versucht, von der Einführung der Wasserstoffwirtschaft über die versuchte Ausrufung nationaler Champions bis hin zur Förderung der heimischen Batteriezellfertigung. Das eine oder andere hat geklappt, aber naja, letztlich war die entscheidende wirtschaftliche Macht in der letzten Regierung im Finanzministerium. Und das Finanzministerium leitete, klar, Olaf Scholz, der heutige Kanzler.
Also Bundeswirtschaftsministerium, der Name ist klangvoll, der Einfluss zuletzt mäßig.
Ja, das Bundeswirtschaftsministerium ist natürlich ein Riesending, hat mehr als 2000 Mitarbeiter, gehört dazu mit den größten Ministerien, hat auch einen Riesenruf, seit Ludwig Erhard, er es geführt hat. Und es ist ja auch dadurch, dass es die Energieabteilung hat, die wirklich zentral jetzt, weil an der Energie entscheidet sich natürlich sehr viel, dass man also umsteuert von der klassischen Kohle- und Gaswirtschaft in eine nachhaltige Wirtschaft. Und das liegt im Bundeswirtschaftsministerium. Aber mal die Energie beiseite genommen, vor allem war in den letzten Jahren oft das Wirtschaftsministerium ja eine nette Adresse für Mittelständler und Großkonzerne, denn da fand man ein offenes Ohr. Also wenn man zum Beispiel Schwierigkeiten hatte mit dem Umweltministerium, was ja nicht selten vorkommt aus Industriesicht, dann ist man zum Wirtschaftsministerium gegangen und hat dann versucht, eben da die Lobbyinteressen durchzusetzen und hatte da auch mal hier und da Erfolg. Weil das waren Leute, die eher in Richtung Wirtschaft agiert haben, wie der Name schon heißt, als zu anderen Richtungen hin, sagen wir Umwelt. Das ist jetzt allerdings anders. Ich habe neulich mit zwei, drei Lobbyisten gesprochen von der Wirtschaft aktuell. Und die sind total erschrocken, als sie gehört haben, welche Staatssekretäre jetzt bei Robert Habeck agieren. Also einer von ihnen sprach von einer Kriegserklärung an die Chemieindustrie.
Oh, das ist erklärungsbedürftig. Das Spitzenpersonal ist offensichtlich erklärungsbedürftig in Robert Habecks Ministerium, zumindest aus Sicht der Wirtschaft. Fangen wir mal ganz oben an beim Minister. Was hat der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck mit der Wirtschaft vor?
Also Habecks Ministerium heißt ja jetzt Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz statt für Wirtschaft und Energie. Das zeigt die Richtung. Er selbst sagt, dass die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie sicher die Bewährungsprobe überhaupt für die Regierung sein wird. Kurz gesagt, er will den Klimaschutz maximieren. Rund 80% der Energie sollen ja schon in nicht mal 10 Jahren aus nachhaltigen Quellen kommen. Und während das geschieht, will er die Wirtschaft natürlich am Laufen halten und so die Arbeitsplätze sichern. Das ist schon eine grundlegende Änderung des bisherigen. Also bisher haben ja alle Bundesregierungen mehr oder minder ausgesprochen oder nicht ausgesprochen unter den Prämissen des magischen Vierecks der Volkswirtschaft, des sogenannten magischen Vierecks der Volkswirtschaft agiert. Also das ist ja, mal kurz zur Erinnerung, stabile Preise, schöne Sache, hoher Beschäftigungsstand, Außenwirtschaft ist Gleichgewicht, hat nie so funktioniert, hat am Ende aber auch keinen so richtig interessiert und angemessenes Wirtschaftswachstum. Da gab es natürlich schon immer Zielkonflikte, erinnert sich ja vielleicht noch mancher an den Spruch von Helmut Schmidt, lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosigkeit, aber es gab kein darüber liegendes Ziel. Und das ist ja jetzt eben völlig anders. Jetzt hat es Klimavorfahrt und der Rest kommt danach. Und das Ziel wird über verschiedene Mittel angesteuert, über marktwirtschaftliche wie den steigenden CO2-Preis, aber auch über, ja, sagen wir mal, dirigistische, wenn man es negativ formulieren will, Mittel. So soll also die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke geschlossen werden, ein schöner Begriff. Das heißt, man will eben klimagerecht produzieren, auch in der Chemieindustrie und beim Stahl. Und das heißt, man muss es subventionieren, dass das funktioniert. Andererseits sollen Fördermaßnahmen einem sogenannten Klimascheck unterworfen werden. Das ist die weichere Formulierung für das Wort Klimavorbehalt. Und ja, kurzum, Habecks Ministerium soll die Wirtschaft umbauen und das teils gegen die Ökonomie.
Und die operativ entscheidenden Figuren sind in dem Ministerium ja jeweils die beamteten Staatssekretäre, weniger die parlamentarischen, sondern meist die Beamteten, die dann die großen Abteilungen unter sich haben. Da hat sich Habeck eine, man kann sagen, charakterstarke, charismatische Truppe geholt. Ich zähle mal kurz auf. Sven Giegold, Europaparlamentarier und Aktivist. Udo Philipp, ehemals Partner beim Finanzinvestor EQT. Danach Aktivist bei der Bürgerbewegung Finanzwende. Zuletzt Staatssekretär im Landesfinanzministerium Schleswig-Holstein. Und dritter im Männerbunde, es sind nur Männer in dem Fall, Patrick Greichen, auch ein Umweltaktivist bei der Lobbyvereinigung Agora. Katharina, fangen wir mit Sven Giegold an. Der wird oft als Finanzexperte bezeichnet und der wird im Ministerium zuständig sein für Europa, Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Was treibt den an? Was ist seine Agenda? Was können wir erwarten?
Zuletzt hat ihn offenbar ein bisschen sein Kleidungsstil angetrieben, weil er sich bemüßigt fühlte, in einem Interview zu sagen, dass er durchaus Krawatten besitzt und die auch künftig häufiger tragen will und nicht ganz so leger, wie er möglicherweise bisher aufgetreten ist, in seinem neuen Job auftreten will. Aber zum Inhaltlichen. Also Giegold ist Wirtschaftswissenschaftler. Und so wie ich ihn erlebt habe bei vielen Podiumsdiskussionen und in Gesprächen, ist er zu sehr, sehr vielen verschiedenen Themen sprechfähig. Egal, ob es um Bankenregulierung geht, Steuertransparenz, Kryptowährungen. Er hat zu allem häufig eine sehr dezidierte, aber in der Regel auch eine sehr gut begründete Meinung. Sein Schwerpunkt in den vergangenen Jahren war aber eindeutig der Kampf gegen Steuertricks der Großkonzerne. Er hat das Tax Justice Network mitgegründet, also eine internationale Organisation für Steuergerechtigkeit. Und er hat sich in den vergangenen Jahren sehr für das Transparenzgesetz eingesetzt, für das das EU-Parlament und der Ministerrat zuletzt den Weg frei gemacht haben. Das heißt, Konzerne müssen jetzt im Internet darüber informieren, in welchem Land sie wie viel Umsatz und Gewinn erzielen und wie viele Steuern zahlen. So können wir als Bürger, auch Journalisten und Gruppen wie das Tax Justice Network viel besser nachvollziehen, ob Unternehmen ihre Gewinne ganz bewusst möglicherweise in Niedrigsteuerländer verschieben.
Giegold hat in Reaktion auf die Weltfinanzkrise 2008-2009 fortfolgende eine Bürgerbewegung gegründet, die Bürgerbewegung Finanzwende, und dazu auch ein Buch veröffentlicht, in dem er darlegt, was sich in der Finanzwirtschaft, die ja dominiert wird von großen Banken, ändern muss. Sein Mitautor Udo Philipp, und der wird jetzt auch ein Kollege von ihm, nämlich ebenfalls Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, zuständig für Industrie und Digitalisierung. Was ist dessen Hintergrund, was treibt den um?
Ja, Udo Philipp ist ein Quereinsteiger in der Politik. Du sagtest ja auch schon, er hat für EQT, den schwedischen Investor, gearbeitet. Und der Auslöser, warum er die Jobs gewechselt hat, waren wohl seine Erfahrungen in der Finanzkrise, so vor 12, 13 Jahren. Er hat sich damals enorm dran gestoßen, wie die Bundesregierung mit Banken umging und hat die Summen kritisiert, die die Regierung in die Bankenrettung gesteckt hat. Und sagte später, das kann ja nicht sein, dass sich die Bundesregierung da so von den Banken hat über den Tisch ziehen lassen. Einiges von dem, was er damals auch so gesagt hat, klingt sehr populistisch. Für ihn stand aber eigentlich damals fest, die Bankenrettung ist zu teuer geworden und man muss politisch etwas verändern. Er hat daraufhin nochmal studiert, einen Master in öffentlicher Verwaltung gemacht. Dabei hatte er wohl unter anderem auch den Schwerpunkt Finanzmarktregulierung, ja, und hat sich von da an sehr stark auf Finanzthemen zugewendet.
Zwei interessante Menschen, aber wenn man so drauf guckt, dir zuhört, Katharina, eigentlich wären die beiden besser im Bundesfinanzministerium aufgehoben. Martin, was meinst du?
Ja, das klingt ganz so. Nur da ist ja leider kein Platz für Sie, weil da ist ja Christian Lindner, und Christian Lindner von der FDP würde mich sehr wundern, wenn er die beiden ins Ministerium geholt hätte. Ich bin auch gespannt, was jetzt eben BASF-Chef Martin Brudermüller zu den beiden sagen wird. Ich meine, öffentlich wird er nichts Schlechtes sagen, aber so im Hintergrund, weil ihm ist zum Beispiel Sven Giegold ist ihm ja schon mal aufgefallen. Sven Giegold hatte ja, so wie eben Katharina erzählt hat, sich vor allem um die Steuervermeidung der Konzerne gekümmert, darunter auch die BASF, die war sogar besonders im Fokus gestanden. Und da gibt es das Zitat von Giegold, dass die BASF ein perfides System zur Steuervermeidung aufgebaut hat. Er sagte, die BASF operiert im gleichen Steuersumpf wie Apple oder IKEA. Das war also schon, wie ich finde, recht pointiert, auch wenn es richtig ist, dass die BASF weniger Steuern zahlt als früher, weil sie wie viele Großkonzerne vor allem die Steuern da, die Gewinne dort anfallen lässt, wo die Steuern relativ niedrig sind. Ja. Insofern war was dran, aber schon, das merkt man sich natürlich als BASF, und wenn man dann später als Ansprechpartner Herrn Giegold hat, muss man da erstmal klar Schiff machen, glaube ich. Giegold ist eigentlich immer ein Aktivist geblieben, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Ein kluger Aktivist, ein schlauer Typ, sagen alle, aber ein Aktivist auch als Parlamentarier.
Hier noch ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus: eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter haltung.dzbank.de.
Ebenfalls einen Hintergrund als Aktivist hat der dritte Staatssekretär im Umweltministerium, den wir uns anschauen wollen, Patrick Reichen. Man kann sagen, sein ganzes Arbeitsleben hat er eigentlich der Ökologie, dem ökologischen Umbau der Wirtschaft gewidmet. Und der wird unter Robert Habeck zuständig für Klima und Energie. Was kann man über ihn sagen?
Ja, um erstmal aufs Äußere zu kommen, Katharina hat ja damit angefangen, wenn man ihn googelt, sieht man auch, der Mann trägt Krawatte. Ja? Also insofern, der ist jetzt vom Typus her nicht ganz so ein wilder Hund wie Giegold, aber auf jeden Fall auch kein Bürokrat, keiner, der ein großes Ministerium geleitet hätte. Er hat ja lange Jahre als Exekutivdirektor die Agora Energiewende, ne, also ein Think Tank, Lobbyverein auch in gewisser Weise geleitet und sehr einflussreich. Und ich glaube, es gibt überhaupt niemanden, der sich besser auskennt in Energiefragen als er. Und manche vergleichen ihn auch mit Ralf Barke. Vielleicht der Name doch noch etlichen Begriff. Der war ja in späteren Jahren war er bei Gabriel im Wirtschaftsministerium, aber in frühen Jahren war er bei Jürgen Trittin, dem Gott sei bei uns der Industrie in den 2000er Jahren, war er Staatssekretär und hat da aber einiges gemacht, von dem viele heute sagen, ja, so falsch war das auch nicht.
Robert Habeck, der Minister der drei, der hat schon mal den Anspruch formuliert am Mittwoch in seiner Antrittsrede vor den neuen Kolleginnen und Kollegen. Er hat gesagt, die große Aufgabe dieser Legislatur sei die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Und wo werde das geschehen? Hier im Wirtschaftsministerium hat er versucht, seine neuen Kolleginnen und Kollegen dazu zu motivieren und um sich zu scharen. Also er hat sein Ministerium eigentlich zum Macht- und Gestaltungszentrum der neuen Regierung erklärt. Wie passt das zum traditionellen Selbstverständnis des Finanzministeriums?
Ja, Sven, deine Frage impliziert ja gewissermaßen schon die Antwort.
Ja, hast du recht.
Ich antworte wie gewünscht. Das Finanzministerium sah und sieht sich natürlich als Machtzentrum der Regierung gleich nach dem Kanzleramt. Hat der Kanzler die Richtlinienkompetenz laut Grundgesetz, so kann sich der Finanzminister als einziger unter allen Ministern auf ein Vetorecht bei den Ausgaben berufen. Das heißt, in jedem Ministerium spricht er quasi mit, indirekt und manchmal auch sehr direkt. Er kann Robert Habeck einbremsen, klar.
Und der Finanzminister kann versuchen und es dann auch tatsächlich tun, Mittel zum Verkehrsministerium umzuleiten, das eben Christian Lindners Parteifreund, der FDP-Politiker Volker Wissing führt und das, wichtige Änderung, künftig vor allem wohl ein Digitalministerium sein soll, denn es heißt künftig Ministerium für Digitales und Verkehr. Und nicht für Verkehr und Digitales, sondern zuerst kommt der Begriff für Digitales. Und entsprechend mehr Kompetenzen bekommt der Minister Volker Wissing auch zum Teil sogar aus Habecks Wirtschaftsministerium.
Ja, so ist es. Die Autoindustrie übrigens, ich habe ja vorher über die Chemieindustrie gesprochen, die Autoindustrie ist eigentlich gar nicht so unglücklich auch, dass Herr Wissing das jetzt macht. Weil also das Verkehrsministerium führt, weil die Autoindustrie ja in der Regel zum Verkehrsminister erstmal geht, wenn sie was will. Und sie hat zumindest das Gefühl nach seinen ersten Äußerungen, dass sie da auch gehört wird. Ja, Wissing genauso wie auch das Bauministerium wirtschaftsrelevant ist, das Umweltministerium ist wirtschaftsrelevant. Die machen alle dem Wirtschaftsministerium gewissermaßen wird. Ja, auch Kompetenzen teilweise streitig. Da wird gerangelt. So war das schon immer. Ich würde nur sagen, das Wirtschaftsministerium ist nicht standalone, ja, sondern da gibt's viele andere, die mitreden können.
Katharina, kommen wir zu dem anderen Großministerium, das wir hier und da heute schon kurz besprochen haben, angeleuchtet haben, das Finanzministerium. Dort sitzt Christian Lindner und es wird interessant sein, zu schauen, wie Christian Lindner gegen Robert Habeck agiert oder ob die es schaffen, sich zusammen zu raufen. Und auch hier ein Blick auf das Spitzenpersonal im Finanzministerium. Das wirkt eher gewöhnlich im Vergleich zu den drei Männern, die wir vor besprochen haben. Da ist zum einen Carsten Pillard, 65 Jahre alt. Der wird Staatssekretär für Europa, internationales Finanzmarktpolitik und damit Nachfolger von Jörg Kukis. Der Wirtschaftsberater von Olaf Scholz im Kanzleramt wird also quasi aufsteigt. Werner Gatzer wird Staatssekretär oder bleibt Staatssekretär. Eigentlich ist er so eine Art ewiger Staatssekretär, SPD-Mitglied. Und neu dazu kommt Luise Hölscher, Wirtschaftsprofessorin. Das ist eigentlich die Überraschung. Was können wir von dieser Personalaufstellung im Finanzministerium erwarten?
Ja, das suggeriert zu einem gewissen Grad Pragmatismus und möglicherweise den Versuch, über Parteigrenzen hinweg mit Sachargumenten zu überzeugen. Dafür steht zumindest Luise Hölscher. Sie gilt als Expertin für Steuerpolitik und sie hat ein CDU-Parteibuch. Lindner hat in einer seiner ersten Reden, damals noch als designierter Finanzminister, deutlich gemacht, dass er es als eine seiner Prioritäten ansieht, gegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung vorzugehen. Und dafür hat er sich offenbar Hölscher geholt. Auch Florian Tonka, den wir jetzt nicht erwähnt haben, aber ist auch ein weiterer Zugang unter den Staatssekretären im Bundesfinanzministerium, steht zu einem gewissen Grad für diese Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg. Er hat das zuletzt im Wirecard-Untersuchungsausschuss gezeigt. Er hat dort gemeinsam mit dem damaligen linken Abgeordneten De Masi und dem Grünen Daniel Bayers, der jetzt Finanzminister in Baden-Württemberg ist, sehr, sehr wichtige Punkte aufzuklären versucht. Und die beiden haben sich da häufig zusammengetan, die drei zusammengetan und an einem Strang gezogen, sich auch ganz gut die Bälle zugeworfen, um den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht wie einige andere Mitglieder im Untersuchungsausschuss versucht, sich um jeden Preis selber zu profilieren und ihre eigene Partei in Vordergrund zu stellen.
Eine maßgebliche Figur, die ganz wesentlichen Einfluss haben wird, wie aus der Regierung heraus die Wirtschaft gesteuert wird, der wird der Wirtschaftsberater von Olaf Scholz im Kanzleramt, Jörg Kukies. Der muss gegebenenfalls, wenn sie dann streiten, die streitenden Minister Lindner, Wissing und Habeck befrieden. Was ist das für ein Typ? Was treibt ihn an?
Also was ihn offenbar in erster Linie so gar nicht antreibt, ist Geld. Denn er hat seinen Job bei Goldman Sachs, wo er einer der beiden Deutschlandchefs war und deutlich mehr als in der Politik verdienen konnte, ja vor gut 3 Jahren aufgegeben und ist ins Bundesfinanzministerium gewechselt. Er hatte schon bei Goldman den Ruf, sich mit einer enormen Energie in die kompliziertesten Themen einzuarbeiten und Akten in einem Umfang durchzuarbeiten, dass andere nur so staunten. Was in diesen vergangenen 3 Jahren, die er jetzt im Bundesfinanzministerium war, vor allem an ihm auffällt, ist, dass er enorm dazugelernt hat. Er ist da hingekommen und man hat schnell gemerkt, dass ihm der politische Instinkt fehlt, dass er letztendlich da noch nicht die Erfahrung hat, die es braucht. Das hat man unter anderem bei Wirecard gesehen. Er hat sich irgendwann mal relativ spontan und forsch mit dem damaligen Wirecard-Chef Markus Braun getroffen, weil er sich selber einen Eindruck machen wollte, wie tickt der Typ eigentlich. Er ist danach nicht so viel schlauer aus diesem Treffen herausgekommen. Aber dieser fehlende politische Instinkt ist da deutlich geworden, weil es irgendwie schon problematisch war, sich einfach mit Markus Braun zu treffen und dessen Nähe zu suchen. Das ließ halt Raum für jede Menge Spekulation. Worüber haben die gesprochen? Was wollte er damit erreichen? Ein zweites Mal ist ihm dieser Fehler nicht passiert. Es gab Anfragen bei ihm, dass er sich mit David Cameron trifft, dem britischen Premierminister. Der hat für das inzwischen in die Schlagzeilen geratene und in die Insolvenz geratene Unternehmen Greensill, so ein australisches Finanzunternehmen, Werbung gemacht und Lobbyarbeit gemacht und wollte sich auch mit Kukies treffen, um Werbung für Greensill zu machen. Kukies ist da aber schon frühzeitig misstrauisch geworden, hat sich auf ein Treffen nicht eingelassen und gehörte auch zu den wesentlichen Treibern hinter der BaFin-Entscheidung, also Bundesfinanzaufsicht, die Greensill Bank frühzeitig zu untersuchen und bei gewissen Dingen, die so taten, skeptisch zu werden und in Frage zu stellen, ob es da mit rechten Dingen zugeht. Also dieser Wandel war schon sehr offensichtlich und macht irgendwie deutlich, der will mehr und der ist auch bereit, da möglicherweise was dazu zu lernen, nicht mal dieselben Fehler zu machen.
Aber Jörg Kukies ist eindeutig ein Finanzexperte, jetzt als Wirtschaftsberater im Kanzleramt muss er sich breiter aufstellen und derzeit so von seiner Fachkompetenz her kann er dem Minister Christian Lindner was entgegensetzen, aber dem Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck nicht so sehr.
Also er hat sich ja schon in seiner Funktion als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium auch in so Europathemen und sowas eingearbeitet. Also ich glaube, dass da dieses Problem nicht so besteht. Die Frage wird halt einfach sein, wie sehr setzt er sich am Ende durch? Wie gut sind seine Argumente? Was lässt man ihn am Ende auch machen? Aber es dürfte nicht daran scheitern, dass er möglicherweise nicht die Expertise hat. Also da hat er schon bewiesen, dass er sich da relativ tief einarbeiten kann. Die Frage ist nur, was das dann am Ende bewirkt und ob er Lösungen findet, die politisch durchsetzbar sind.
Und welchen Rückhalt er von seinem Chef hat dafür? Martin, abschließend, über einen Mann haben wir jetzt nämlich noch gar nicht gesprochen, den Kanzler Olaf Scholz. Was ist dessen Plan für die Wirtschaft?
Ja, bevor wir auf Olaf Scholz kommen, vielleicht noch gestattet mir eine Bemerkung.
Gerne.
Wir haben einen vergessen, der Kukies quasi vorgesetzt ist. Das ist Wolfgang Schmidt.
Ja. Ne?
Der ist der Kanzleramtsminister und er hat ja jetzt auch gesagt, in den wenigen Sitzen, die Olaf Scholz seinen neuen Minister gestattete, hatte auch Wolfgang Schmidt gleich gesagt, dass er seinen Job darin sieht, Olaf Scholz den Rücken freizuhalten. Das betrifft natürlich auch Wirtschaft, ja. Der wird also die verschiedenen Ministerien im Sinne seines Herrn versuchen auszugleichen. Das ist immer der Job des Kanzleramtsministers und Wolfgang Schmidt wird den besonders eifrig ausüben, weil er ist seit wirklich sehr vielen Jahren Vertrauter eben von Olaf Scholz. Nun, kurzum, was will ich damit sagen? Es ist viel darüber gesprochen worden, wer hat sich eigentlich eher durchgesetzt, auch beim Koalitionsvertrag? Ne? Robert Habeck oder Christian Lindner? Meine Antwort ist Olaf Scholz, ne? Weil die beiden sind sehr oft gegeneinander gelaufen. Dann hat Olaf Scholz vermittelt. Und das, nach allem, was man weiß, dann zu seinen Bedingungen. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, dann sieht man darin kaum Zumutungen, vielleicht auch gar keine wirklichen Zumutungen für seine Klientel. Das sind ja vor allem, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, ältere und ärmere. Und bei beiden kann man auch, glaube ich, künftig erwarten, dass Olaf Scholz diese Gruppen nicht besonders belasten wird, im Gegensatz versuchen wird, sie von Zumutungen möglichst frei zu halten. Denn das eigentliche Ziel von Olaf Scholz ist, muss uns nicht wundern, Klimaschutz, schöne Sache, Ökonomie auch wunderbar, vor allem aber will er wiedergewählt werden.
Martin, vielen Dank.
Sehr gern.
Katharina, vielen Dank.
Gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie generell an exklusiven Informationen und Analysen zu den wichtigsten Trends und Themen der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager-Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website und in unserer App. Zudem noch ein besonderer Hinweis heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns interessiert Ihre Meinung. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Was können wir besser machen? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei unserer Umfrage mitmachen. Wundern Sie sich nicht über die Internetadresse, die ich Ihnen gleich nenne, weil wir Teil der Spiegelgruppe sind, finden Sie die Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Bei allen Teilnehmenden möchten wir uns jetzt schon ganz herzlich bedanken. Katharina Slotschik, Martin Noé, Philipp Fackler, der diese Folge für Sie produziert, und ich bedanken uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Wochenende.
Zum Abschluss nochmal ein Hinweis des heutigen Werbepartners DZ Bank, dem Experten für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Mehr unter haltung.dzbank.de.